Ja, ich möchte, bevor ich mit der Predigt anfange, ein bisschen die Predigt in Zusammenhang bringen, wie wir sie erlebt haben. Seit ich in der Gemeindeleitung bin, frage ich mich sehr viel mal, wie ist eigentlich Chile heute noch gedacht? Im Jahr 2022, im Jahr 2030 und vielleicht auch im Jahr 2050. Wo soll es hergehen? Wie lösen wir, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Es ist vielmal auch nicht einfach als Leitung, mit dem, was wir erlebt haben, umzugehen, richtig zu reagieren und eine Idee haben, wo es hergehen soll. Und ich glaube, wir haben sehr viel auch schon erlebt, wie Gott uns geführt hat in dem Innen. Und ich glaube, es sind wie Reformen in unseren Kirchen dran, wo wir weggehen von einer Angebotskirche zu einer Kirche, die betet für die Region, zu einer Kirche, die über Beziehungen mit den Menschen hier lebt. Und wir haben das hier Bewässerung genannt. Wir sind andere überlegen, wie wir das Gebet in dieser Region stärken können, sind so solche Überlegungen. Ich glaube auch, dass Milena zu uns gekommen ist, die das fest aufs Herz bekommen hat, die auch eine Bereitschaft hat, die Fragen offen anzugehen, sind für mich weitere Schritte in dieser Führung von Gott. Und wir sind den Frühling an einem Frühgebet von der Gemeindeleitung Gott mit dieser Frage in den Ohr gelegen. Was soll denn da? Wieso stehen wir da an? Wie willst du denn du damals machen? Und in dieser Zeit ist uns diese Stelle wichtig geworden, weide meine Lämmer. Ich will ein bisschen mit einnehmen da, wieso dass ich heute zu dem Thema will oder zu dieser Bibelstelle will, die Predigt habe. Genau. Und ich muss euch warnen, es gibt nicht eine attraktive Predigt. Die etwas Schönes, Gemütliches sind wollen hören, die sind leider am falschen Ort. Aber ich glaube, sie hat, ich habe mir mindestens Mühe gegeben, dass sie mindestens einigermaßen wahr ist. Und wir tun den Text jetzt, wo das Weide meine Lämmer drin vorkommt, ich lese heute nicht vor, sondern die gibt es, also ich finde, relativ bibeltreu wie Verfilmung und die schauen wir jetzt miteinander.
Ich gehe wieder fischen.
Wir gehen auch mit dir.
Meine Kinder! Hattet ihr Glück? Werft das Netz auf der rechten Seite aus und holt es ein.
Es ist der Herr.
Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Kommt und esst. Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als diese?
Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe.
Beide meine Lämmer. Simon. Sohn des Johannes. Liebst du mich?
Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe.
Beide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?
Herr, du weißt doch alles. Du weißt, ich liebe dich.
Weide meine Schafe. armen Armen, das sage ich dir, als du noch jung warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Folgt mir!
Die Geschichte hat etwas damit zu tun, wie wir uns als Kirche entwickeln sollen, damit wir Zukunft haben. Ich glaube, an dieser Stelle hat Jesus die DNA der Gemeinde weitergegeben. Er hat das, was er vorgelebt hat, das, was er gelebt hat auf Erde, wir sagen die Gemeinde ja auch lieb Christi, hat er da übergeben, weitergegeben. Nicht, dass wir nur die Schafe sind von unserem Hirten, sondern dass wir das sollen multiplizieren und weitergeben im Vorbild, in der Art, wie es Jesus selber gemacht hat. Petrus gilt als Kirchengründer und er hat den Auftrag bekommen. Ich glaube auch, dass wir Hirte und Schaf zugleich sind in der Gemeinde. Jeder in beidem. Dass das nicht nur hierarchisch ist, sicher haben vielleicht die einen ein bisschen mehr Leitungsaufgaben oder vielleicht auch eine stärkere Begabung in dem Innen. Aber ich glaube, wir haben alle irgendwo Leitungsverantwortung. Sei es in den wichtigsten und kleinsten Zellen unserer Gemeinde, nämlich der Ehe, haben wir füreinander geistliche Verantwortung. Sind wir füreinander Hirt? Vielleicht bist du als älterer Bruder für die kleinen Schwester. Vielleicht kommst du nach der Sommerferien einen Unterstift über. Vielleicht hast du sonst irgendjemanden, wo du mit dem Zusammen schaffst, wo du das Hirtsein sollst und kannst ausleben. Ich glaube, dass das soll zu der DNA von unserer Kirche werden, dass wir uns in dem sollen ermutigen, beflügeln, unterstützen und helfen. Ich glaube, der Petrus hat den Herden übernommen. Die sind auch ein bisschen frustriert gewesen. Und sie haben gespürt, es wird anders. Die Zeit, wo sie aktiv mit Jesus unterwegs waren, wo sie extrem viel erlebt haben, die ist zu eng gegangen. Und man hat am Anfang von dem Film so ein bisschen die Schwere auch gespürt. Und das ist überhaupt nicht perfekt gewesen, wo der Petrus da als Herden übernommen hat. Die Lebensläufe der Jünger, ich weiß nicht, in welchem Bewerbungsbüro, dass ich die würde standhalten. Und das dringend, ich denke, ich schätze jetzt mal, das sind vielleicht etwa 200 Leute gewesen, die so ein bisschen in dieser Szene mitgefolgt sind. Da hat es weder eine Adressliste noch nichts, das war nichts organisiert gewesen, das war weder verbindlich noch irgendetwas gewesen. Petrus hat die Kirche, die heutige weltweite Kirche, auf dem Stand übernommen. Petrus steht auch für mich jemand, der in die Berufung einwächst. Jesus hat ihm den Namen Petrus gegeben, er hat vorhin Simon geheißen. Und Petrus heisst Fels. Und er hat ihm den Namen gegeben, der noch nicht so felsenhaft war. Und ich glaube auch, dass wir dürfen in diese Hirtenaufgabe, wie der Petrus auch reingewachsen ist, auch wir dürfen in die einwachsen, auch wenn man vielleicht jetzt gerade noch findet, das ist zu krass, das ist zu viel für mich. Ich habe mich gefragt, wieso nimmt Jesus das Bild von der Schaf? Er hätte ja auch sagen, pflanze meinen Rebberg. Dass er nicht nimmt, messe meine Schweine, verstand ich jetzt noch im jüdischen Kontext. Aber es gibt ja x Bilder, fange meine Fische oder versorge meine Öllampen oder irgendetwas. Wieso hat er das Bild von der Schaf genommen? Und ich habe drei Punkte, die ich rausnehmen will. Und das ist ja immer so, bei Bildern ist auch Gefahr, man kann es überinterpretieren. Und ich glaube aber, dass diese drei Punkte zutreffen, weil sie auch an anderen Stellen in der Bibel oder im Leben Jesus erwähnt werden. Das erste ist, es ist eine Weidehaltung. Er heißt Weide meine Lämmer. Das zweite ist der Hirt, den wir anschauen wollen. Und das letzte ist die Symbolik vom Lamm. Weidehaltung ist eine sehr extensive Form von Tierhaltung. Erstaunlicherweise hat sie sich bei den Schafen bis heute gehalten. Ich kenne eigentlich Bei der Milchschaf sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber Lammproduktion in Neuseeland und überall, die sind eigentlich immer noch, man lässt es einfach auf die Weide raus, fertig. Man versucht eigentlich mit möglichst wenig Aufwand, die Schafe in der mehr oder weniger natürlichen Lebensform zu halten und zu ernähren und zu futtern. Es gibt keinen Hack bei dieser Form. Und wir wissen auch aus anderen Geschichten in der Bibel, dass die Schafe können weggehen. Die haben sich können verirren. Da können sie bei einem Hack nicht. Es ist eine zwangslose Freiheit. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Wir sind alle freiwillig da. Auch im Himmel wird es mal bloß Freiwillige haben. Ein Schaf geht zum Futter. Wir sind uns da ganz anders gewöhnt bei uns. Wir tun mit relativ viel Professionalität das Futter zum Tier bringen. Bei der Weidehaltung ist das anders. Ein Schaf muss den Weg mit dem Hirt hingehen, an die Plätze, wo es Futter gibt. Ein Schaf muss das Gras selber abreißen und fressen. Und die Schafe sind eigentlich dafür bekannt, dass eben genau auch die Flächen beweidet, wo die grossen Kühe und die grossen Maitraktoren herumkommen. Der Hirt führt die Schafe zum Futter. Er versucht mit dem Wenigen, mit möglichst wenig zu ermöglichen, dass die Schafe immer Nahrung haben. Das ist das, was er macht. Er fördert eigentlich, er leitet an zur Eigenständigkeit. Ich finde das ein ganz wichtiges Merkmal fürs Zusammenleben in der Gemeinde. Das bewahrt uns vor irgendwelchen Guru-Tendenzen, die man immer wieder auch beobachtet. Dass Leute gar nicht mehr selber studieren, sondern bloß noch dann anschwätzen, was der andere verpredigt, weil sie so Fans sind von dem. Das ist nicht die Art, die da vorgelebt wird. Sind jetzt Punkte, wo ich eher so ein bisschen extensives, wenig betont, wieso funktioniert denn Weidehaltung? Ich habe hier eine spannende Bibelstelle gefunden, die ja allen bekannt ist. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Weidehaltung funktioniert wegen der Beziehung zwischen dem Hirt und der Schaf, wie sie zulassen, wie sie ihn kennen und wie sie ihm nachfolgen, wie sie auch handeln. Ich glaube, da müssen wir lernen zu leben. Ich frage mich manchmal, halten wir es noch aus, miteinander Gott eine Frage zu stellen? Ich habe immer das Gefühl, wir sind sehr viele Experten da, die wissen, wie es ging. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist viel mehr, Gott zu fragen. Was ist da? Kennen wir einander noch so, dass wir so unterwegs sein können, dass wir einander hirt sein können? Oder leben wir so isoliert und getrennt voneinander, dass wir am Sonntag da miteinander einen Kaffee trinken und dann ist es gut gewesen? Und sind wir also konsequent, dass das darf Einfluss haben auf unser Handeln, auf unsere Lebensumstände, auf das, wie wir uns bewegen. Weidehaltung stellt den Stall in Frage. Und ich glaube, wir da, vielleicht auch wir als Kirche, Freikirche allgemein, wir haben das grosse, das schöne Stall bauen mit Graniumkistchen dran. Und wir haben vielleicht gerne Ställe bauen. Wir sind vielleicht stolz gewesen, mit dem grossen Ladewagen umeinander zu fahren. Weil wir das vielleicht eben lieber machen, wie Beziehung pflegen. Weil man eben Ställe bauen kann. Aber die Beziehung von hier zu Schaf, die muss man leben. Damit man einen näheren Draht hat zu Gott, dass man das erleben können. Ich habe manchmal den Eindruck, man sollte das Wort Gemeindebau verbieten. Und ersetzen das Wort vielleicht Gemeindehaltung oder Gemeindeleben. Es beinhaltet genau das, dass man es herstellen, einsperren, machen kann. Das ist nicht das, was eigentlich da gedacht ist. Das erste Mal, wo ein grosser Stall abgebrochen worden ist dort, wo der Luther 95 Thesen angeschlagen hat. Und er hat mit dem mächtig provoziert. Und zwar hat er die provoziert, die im Stallsystem finanzielle Vorteile hatten, Ansehen hatten, Macht hatten. Reformiert, provoziert. Ich glaube, wir Freikirchen haben teilweise eine Reformation nötig. Wir sind recht gut in dem. Und leider ist es teilweise sogar, wird es uns gesagt, als Teil von unserer Identität. Dass wir die sind, die über andere Landeskirchen und so weiter urteilen, was die alles falsch machen. Ich glaube, wir haben selber sehr viel Reformationsbedarf. Auch bei uns ist fangen viel Geld im Spiel. Auch bei uns geht es in gewissen Ausbildungen mehr um Bologna wie um Dienstzurüstung. Wir hatten hier einen Vertreter vom CSC, der gesagt hat, wir müssen eine Sprache finden. Es ist nicht so, dass Latinisch redet auf der Kishona. Und gleich verstehen wir es manchmal nicht. Wir haben keinen Ablasshandel mehr. Aber es ist manchmal bequemer, einen Vollzeiter mehr einzustellen, wie sich selber ins Weide meine Lämmer einzugeben. Wir haben aus dem Lieb Christi, der Brut Jesu, eine Industrie gemacht. Mit abartig viel Organigramm, Internetseiten, Spendenbedarf, tonnageweise Hochglanzprospekt. Wir haben aus der Bekehrung teilweise ein Sakrament gemacht. Ich habe schon vieles erlebt, wo ich Druck gespürt habe, um Leuten genau dort in diesem Zelt, damit man es zählen kann. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen provokative oder reisserische Aussagen, aber ich glaube, es ist daran, dass wir wirklich auch heranschauen und dem offen gegenüber sind. Und ich glaube, es ist daran, dass gewisse Reformen stattfinden. Weidehaltung beinhaltet immer wieder Zelt abbrechen und Zelt an neuen Ort aufstellen. Das ist unkomfortabel und unbequem. Weidehaltung funktioniert aufgrund von fördernden Beziehungen. Das ist das, was unserer Kirche Zukunft geben kann, wenn das hier stattfindet. Das ist der erste wichtige Punkt, den ich glaube, ist ein Teil dieser DNA, die wir leben sollten. Der zweite Punkt, will ich auf den Hirte eingehen. Und ich denke, das Gespräch mit Jesus hat einen grossen Einfluss gehabt auf den Petrus, der da in Johannes 21 beschrieben worden ist. Und der Petrus greift das auf in dem Brief, den er nachher in der Gemeinde schreibt. Und ich will euch die Stelle vorlesen und habe hier die Teile aufgeschrieben, die ich nachher ansprechen werde. Ich lese aus 1. Petrus 5, Abvers 2. Sicher ist die Stelle grundsätzlich an Gemeindeleitungen oder Ältesten denkt, aber ich glaube, es geht in einem gewissen Grad jeder von uns etwas an. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gottes will, kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu schaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jüngeren Männer ordnet euch den Ältesten unter und ihr alle sollt einander demütig dienen. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst alle eure Sorgen den Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam, um jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Jesus hat ihm Petrus überhaupt nicht geschmeichelt, als er das Bild genommen hat vom Hirten. Der Hirte hat im israelischen Karrieresystem etwa den Status vom amerikanischen Tellerwäscher. Das sind meistens junge Kerle gsi, wo bevor sie ihre Laufbahn gestartet haben, ihre Jahre abverdient haben als Hirte. Sie sind aufgrund von ihren Möglichkeiten, wie sie sich haben können waschen, nicht zugelassen am religiösen Leben im Judentum, im Etablierten. Sie haben auch aufgrund von dem, dass sie immer bei den Schafen waren, sind, gar nicht können Familie haben. Ich glaube, die meisten haben das in jungen Jahren gemacht und sind nachher aus dem rausgewachsen. Und es hat darunter allerhand Volk gehabt, so wie ich das aus dem Kommentar gelesen habe. Gute Hirten und halt auch solche, die einfach, ich weiß auch nicht, auf dem Hangen geblieben sind oder Schlitzohren sind. Ich bin mal am Morgen um 3 Uhr auf einer deutschen Raststätte gewesen. Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen der Ruf, den man dort antrifft, sind etwa die Hirten gewesen. Es ist eine applauslose Aufgabe. Eine Aufgabe ohne grossen Status. Und Jesus hat ihm Petrus nicht, der Petrus war kein Schriftgelehrter gewesen, im Gegensatz zum Paulus. Und er hat ihm Petrus da nicht gesagt, mach zuerst da und so, sondern er hat ihn in die Aufgabe eingestellt. Das Einzige, was der Petrus als Ausbildung hatte, war das Erleben mit Jesus gewesen. Der Hirte hat da bei den Herden geschlafen. Und das ist vielleicht mit dem Grund, wieso wir lieber Ställe bauen. Da kann man die Türen zumachen und dann hat man Feierabend. Bei den Herden, das ist eine Lebenseinstellung. Das ist eine Lebenshaltung. Und ich glaube, das Hirtsein, das findet eben nicht nur an diesen programmierten Kontakten, die wir hier haben, in unserem Programm statt, sondern das findet eben genau in den nicht programmierten Kontakten statt. Ich habe hier ein kleines Beispiel. Wir haben im Hauskreis mal ein Büchlein durchgenommen, da hat Makarios geheißen. Da geht es um Seligpreisung. Da geht es darum, dass wir das Glück in Gott haben, unabhängig von den Lebensumständen. Am anderen Morgen kann ich herdöpfeln und beim Anhängen die Zapfelle kaputt geführt vom Samro. Dann ist der Jacke dazu gelaufen und ich sage, ich setze die Zapfelle und jetzt hätten wir heute können fertig machen und in einer halben Stunde kommen die Leute und weiß nicht was. Jetzt sagt der Jacke so locker, wenn er sagt, ja und jetzt Makarios. Ist unbequem, aber ich glaube, in diesen unprogrammierten Kontakten, dort fängt das an, richtig zu leben. Dort fängt das an, zu greifen. Und wegen dem habe ich eine hohe Überzeugung für die Ortsgemeinde. Wir sind jetzt schon sehr spezialisiert unterwegs und haben sehr wenig Berührungspunkte in unserem Leben. Das war zu dieser Zeit noch ganz anders gewesen. Wie will man denn das erleben, wenn wir zuerst anderthalb Stunden fahren, bis wir dann dort in selber Herde sind, wo es uns optimal passt? Der Hirte war ein riskanter Job. Man hat von ihm erwartet, dass er sich den Raubtieren entgegenstellt. Wir kommen jetzt in den Medien ein bisschen mit über, so wie der Hass mit den Wölfen und so, die ja wahnsinnig schön sind und herzige Tiere, was die so veranstaltet, wenn sie auf so eine schutzlose Herde kommen. Das heisst da in den Worten, die Petrus sagt, Gemeinschaft, wir sollen auf der Lauer sein. Meine Beobachtung ist, dass die Angriffe, die wir bei uns erleben, weniger von extern kommen. So aus meiner Prägung hat man dann immer das Gefühl, da kommt irgendein böser Irrlehrer und erzählt den Mist und dann gehen alle Schäfchen weg und dann ist die Ding kaputt. Ich glaube, die Angriffe, die wir erleben, das sind ein internes Verletzungsrisiko. Wenn wir uns aufmachen und miteinander in fördernden Beziehungen leben, miteinander, dass beide meine Lämmer anfangen zu leben, werden wir einander verletzen, weil wir fehlerhafte Menschen sind. Das ist fast unumgänglich. Und wir müssen ein Ja haben zu dem Verletzungsrisiko, sonst kommen wir nicht weiter. Und wir haben alle schon so Verletzungen erlebt und es ist die bequeme Strategie, um dann zu sagen, ja nein, das mit dem Hauskreis, das habe ich gesehen, das hat nicht funktioniert, wir haben es schwierig, ich höre auf. Ich glaube, wenn wir der Hirte sein wollen, wenn wir in die Hirtenaufgabe wenn die wachsen, müssen wir das Risiko auf uns nehmen. Hirten, die führen, nicht treiben. Ich weiß nicht, ob das kann sein, dass das Schaf da speziell ist, aber ich glaube, das sind alle Tiere, die merken sich, wenn etwas funktioniert, dann kann man dem nachlaufen. Unsere Hühner, wenn es der gelbe Kessel sind, wissen sie, da hat es Kerne drin und dann kannst du mit den Herren laufen, wo du willst. Wir sollen führen durch Vorbild. Der Petrus ist eingesetzt worden als Apostel der Juden. Wir könnten doch sagen, wäre doch viel logischer gewesen, der Paulus, der die Schriftgelehrtenausbildung hatte, hätte bei den Juden führen sollen. Der hätte ihnen theologisches Wasser bieten können, der hätte herstehen. Petrus musste führen, durch das, was er mit Jesus erlebt hat. Durch das, was er mit ihm gemacht hat. Ich glaube, dass meine Schafe hören meine Stimme, kennen sie, folgen mir. Das entsteht dort, wo wir miteinander die kältesten Nächte durchstehen. Das entsteht dort, wo wir miteinander da sind, wenn Verletzungen passieren, weil ein Angriff kommt. Das passiert dort, wo wir miteinander in den Tröchen eine Wasserstelle suchen. Ich habe ein bisschen gestutzt, wieso fragt Jesus den Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Hat bei mir ein bisschen gerieben. Ich finde, das immer so ein bisschen, hat richtig etwas Arroganz, etwas irgendwie nicht so. Ich glaube, wir zuinnerst innen sehen wir uns alle, etwas Besonderes zu sein. Nicht einfach irgendeiner von denen, der auch noch in der Reihe gesessen ist, sondern wir sehnen uns danach, etwas Besonderes zu sein. Und ich glaube, wenn es im geistlichen Bereich etwas Besonderes ist, gibt, dann basiert es auf dem Auftrag, weide meine Lämmer. Ich glaube, und das ist der unattraktivste Teil, die Gemeinde hat dann Zukunft, wenn wir parat sind, verbindliche Demut zu leben. Und das ist nicht populär. Demut ging ja noch, aber bitte projektbezogen und nicht langfristig, oder? Dass meine Schafe hören meine Stimme, entsteht nicht durch 3-4 Termine im Jahr. Das entsteht nicht durch eine coole Woche irgendwo am Strand. Das entsteht dort, wo wir miteinander auch die schwierigen Zeiten durchstehen. Das letzte Ding ist die Symbolik vom Lamm. Das Lamm war ein Opfertier. Und ich habe es nicht herausgefunden oder vielleicht auch zu wenig recherchiert, aber ich habe den Verdacht, dass eigentlich in diesen Schafhirten, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, dass auch wirtschaftlich eine gewisse Bedeutung hatte, Opfertiere zu produzieren. Weil da mussten ja die Besten sein, die Schönsten. Also das war eigentlich ein Premium-Segment, wenn man Lamm produziert hat, damals. Und aufgrund von dieser Geschichte, wie Jesus im Tempel reagiert hat und dort aufgeräumt hat, ist das irgendwie, das hat eine finanzielle, wirtschaftliche Bedeutung gehabt, die Opfertiere. Also der gute Hirte hat einen Haufen Opfertier produziert und der schlechte Hirte, der nicht so schöne Schöfle hergebracht hat, der hat es dann halt im Metzger bringen. Wenn wir gute Hirte sind, geht es darum, um eigentlich Anbetung zu produzieren. Wir müssen heute nur Opfertier bringen, um Gott anbeten. Was sich Gott von uns wünscht, sind, dass unser Leben, unsere Lebensläufe, unsere Herzen ihn anbeten. Und in dem Sinne sollen wir uns einander hier ermutigen, unterstützen, befähigen, einander helfen. Die Lämmer werden dem Hirt anvertraut. Es war nicht die Aufgabe, vom Hirt auszulesen, welche Schafe dann er hüten wollte. Das war nicht der Job vom Hirt. Der Hirt musste die Schafe hüten, die er bekommen hat. Ich glaube, wir haben den Auftrag, weide meine Lämmer zu leben mit den Menschen, die uns anvertraut sind. So unattraktiv das vielleicht manchmal ist, so schöner, wenn man sich sie anderen Herden vorstellen würde. Ich glaube, wir brauchen ein Ja zueinander, so wie wir sind. Jesus hat auch ein Ja zu mir und er hat so viel zu bemängeln. Es gibt gute und schlechte Hirten. In der Bibel werden die erwähnt. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, ob unsere Kirche eine Zukunft hat, in dem, wie ernst, wie konsequent wir den Auftrag in unserem Leben leben. Die drei Punkte. Naja, es geht um arbeitende Herzen. Das ist der dritte Punkt. Es geht darum, dass wir ihn gross machen in dem Innen. Dass wir ihn ehren. Die drei Punkte die fördernden Beziehungen, die verbindliche Demut und das Anbeten, die stehen nicht einfach im Kontext von der Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat, hast du Lust auf ein neues Hobby? Oder kannst du dir eine Karriere als Kirchengründer vorstellen? Oder wie siehst du es im vollzeitlichen Dienst? Nein, der Auftrag ist die Antwort auf die Frage, hast du mich wirklich lieb? Die Frage, die stellt sich zuerst mir, die stellt sich uns als Gemeindeleitung, aber ich glaube, die stellt sich jedem von uns. Felix, Milena, Andi, Renate, Susanna, Sonja, hast du mich wirklich lieb? Amen.